Ich begrüße Sie sehr herzlich zum Seelsorgeforum. Der zweite Vortrag, der jetzt in dem Rahmen dieses Seelsorgeforums ist. Vor einem Jahr war es die Frage Psychotherapie und Seelsorge. Heute haben wir und vergib uns unsere Schuld, die Chancen der neuen Anfänge. Ich freue mich, viele Gesichter zu sehen, die ich nicht kenne. Herzlich willkommen hier in der Gemeinde. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl. Willi Weber, den Referenten des heutigen Abends, auf der Rückseite steht schon etwas über ihn. Ich habe bei ihm meine Seelsorgeausbildung gemacht und weil ich ihn gut kenne und er mich gut kennt, wollte ich hier keine Vorstellungsspielchen mit ihm machen, so: Was ist Seelsorge in einem Satz? Oder meine Frau hat mir verboten zu sagen, warum würdest du sagen, dass heute eine Kollekte wichtig ist? Er wird sich selber auch noch sehr vorstellen. Er wird dann einsteigen mit dem Thema, auf das ich sehr, sehr gespannt bin. Wir werden es folgendermaßen machen, dass er etwas dazu erzählt, den Vortrag hält. Und dann bestehen die Möglichkeiten zu Rückfragen. So, dass die Möglichkeit ist, so in Austausch zu kommen und zu sagen, was fehlt vielleicht, was ist ein wichtiger Gedanke oder wo noch eine Frage neu aufkommt. Sie finden bei Ihrem Sitz kleine Zettel. Das ist, wenn Sie interessiert sind an Veranstaltungen dieser Art aus dieser Gemeinde, bitte füllen Sie den aus. Und hinterlassen Sie so Ihre Anschrift, so dass wir Ihnen weitere Informationen zukommen können. Und wem es interessiert, diesen Vortrag quasi auf CD gebrannt zu bekommen, der möge doch sich bitte an mich wenden. Es besteht die Möglichkeit, das in einer Woche hier am Büchertisch zu bekommen, beziehungsweise es zugesandt zu bekommen. Da bräuchte ich Anschrift und Geld. Ja. Willi Weber, herzlich willkommen. Wie schön, dass du da bist. Wie schön, dass du gleich anfängst.
Ja, guten Abend. Ich grüße Sie herzlich. Ich habe hier noch nicht gestanden, bin zwar öfter drüben im Haus gewesen und habe heute Abend erst einmal den Weg gesucht, hier über die Seitenstraße, um hierher zu kommen. Aber wie Sie sehen, bin ich angekommen. Meine Frau wäre gerne mitgekommen, aber dann hat sie dann doch die Bitte der Nachbarschaft bekommen, sich doch für eine kurze Zeit mal um eine Oma zu kümmern. Die ist verwirrt und die Kinder mussten gerade mal irgendwo hin zu einem Gespräch und zu einem Kontakt. So bin ich dann alleine hier. Was möchten Sie von mir noch wissen? Also ich bin ein alter Mann, ich bin 70 Jahre alt und also auch entsprechend lange schon im Ruhestand und habe dann aber auch noch so einiges, was ich mache. Und manchmal sagt mir in letzter Zeit meine Seele, Willi, sei nicht so verrückt, mach langsam. Und das lerne ich im Augenblick ein bisschen kürzer zu treten und mir nicht immer den Sack so voll zu packen. Das muss man richtig lernen. Also ich jedenfalls. Ja, und nun lassen Sie uns heute Abend miteinander über ein Thema nachdenken, das uns ja alle sehr betrifft, mit dem wir täglich zu tun haben, freiwillig und unfreiwillig, gewollt und ungewollt. Aber es ist nun mal so. In diesem Vortrag geht es um das Stichwort Schuld. Es geht auch um das andere Stichwort neue Anfänge. Wir erleben beides, wir erleiden beides, wir sehen uns auch oft nach neuen Anfängen und wir wollen uns einmal ein bisschen hineinhören und hineindenken und ich vermute, dass wir gut daran tun, es nicht nur mit dem Kopf zu machen, sondern auch mit dem Herzen, vielleicht auch mit dem Gewissen, denn wir wollen uns an diesem Thema entlang hangeln, indem wir uns noch mal ein bisschen genauer die fünfte Bitte des Vaterunsers anschauen, und zwar nach dem Matthäusevangelium Kapitel 6, wo Jesus seine Jünger lehrt: Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben und entschuldigen. Es ist ja auffallend, dass diese fünfte Bitte direkt hinter der ums tägliche Brot kommt. Unser tägliches Brot gib uns heute. Da geht es ja ums Überleben, es geht ums Dasein, es geht ums Existieren. Und direkt danach formuliert Jesus diese andere Bitte und vergib uns unsere Schuld. Das heißt, das hängt wohl dicht zusammen. Es geht beides Mal darum, dass wir leben können, existieren können. Die Bitte um Brot und die Bitte um Vergebung sind also eng beieinander. Und die Form, die Jesus wählt für diese Bitte und vergib uns unsere Schuld, macht von vornherein auch deutlich, dass wir alle miteinander Betroffene sind. Wir werden zusammengeschlossen hier zu einer Gemeinschaft der Schuldigen und derer, die Vergebung brauchen. Wir sind alle irgendwie verwickelt in verwickelten Beziehungen. Keiner ist hier dem anderen voraus. Die Bitte macht uns alle gleich. Paulus, da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Römer 3. Und wir leben alle gleicherweise von dieser unverdienten Gnade, über die wir zu reden haben. Wenn wir uns einmal das ein bisschen genauer anschauen, dann stellen wir zunächst einmal fest, dass es zwischen der lukanischen Fassung des Vaterunsers und der bei Matthäus einen kleinen Unterschied gibt. Lukas in Kapitel 11 spricht davon oder formuliert und vergib uns unsere Sünden. Das ist kein großer Unterschied zu Matthäus, aber nimmt auf, dass wir schuldig werden vor Gott durch unser Tun. Vielleicht mehr auch durch die Tatsünden. Bei Matthäus klingt es anders. Bei ihm heißt es, und vergib uns unsere Schulden. In der Pluralform. Also vergib uns das, was wir anderen schulden. Was wir anderen Menschen schuldig geblieben sind. Also es geht in der Formulierung bei Matthäus, bei dem Begriff Schulden, sagen wir mal, um offene Rechnungen. Unbeglichene Rechnungen. Um Geschuldetes, nicht Bezahltes, nicht Beglichenes, Unerledigtes. Ursprünglich meint es Geld. Die Schulde im Geld oder Geldwertiges. Und übertragen aufs Miteinander der Menschen könnten wir auch die Begriffe wie Respekt, Anstand gebrauchen. Würde, Liebe, Geduld, Fairness. Also alles das, wovon ein gelingendes Leben, ein gelingendes Miteinander abhängt. In der Ehe, in der Familie, im Kollegenkreis, in der Gemeinde. Und Jesus sagt, indem er es so formuliert, ihr habt alle Ausstände. Ihr habt alle offene Rechnungen. Darin seid ihr euch alle gleich. Ihr seid alle verschuldete Menschen. Und zwar geht es bei Matthäus nicht um Tatsünden, sondern um Unterlassenssünden. Also um das, was wir nicht gebracht haben, was wir nicht gemacht haben, was wir schuldig geblieben sind. Und es wird noch etwas deutlich hier, dass Jesus, indem er so formuliert, sagt, und wenn ihr einander etwas schuldig bleibt, und ihr seid alle einander Schuldner, dann berührt das nie nur die zwischenmenschliche Ebene. Verletzungen, die passiert sind, Ärger, den ihr miteinander habt, sondern es berührt immer auch die Gottesbeziehung. Das ist vielleicht ein bisschen merkwürdig zunächst, aber so formuliert Jesus und meint er es. Und zwar sagt Jesus, indem er uns so beten lehrt, alles, was du dem anderen schuldig bleibst, deiner Frau oder deinem Bruder oder deinem Glaubensbruder, wem auch immer, das bist du Gott schuldig geblieben, denn Gott ist der Schöpfer des Menschen, dem gegenüber du Schuldner bist. Und der Schöpfer ist immer mit betroffen von dem, was seinem Geschöpf geschieht oder nicht geschieht. Was wir tun oder nicht tun, das betrifft immer Gott. Das heißt zuletzt, die offenen Rechnungen, über die wir zu reden haben, die also Jesus voraussetzt bei jedem Menschen, die offenen Rechnungen, die liegen nicht mehr auf irgendwelchen geheimen Tischen der Gesellschaft oder des Miteinanders, sondern davon liegt immer auch eine Kopie im Himmel. Die offene Rechnung liegt zuletzt im Himmel, meint, alle Schulden, die wir haben, sind Gottes Schulden. Schulden wir Gott. Und sie müssen beglichen werden, immer auch da, wo sie eigentlich liegen, nämlich im Himmel. Das müssen wir mitsehen, wenn wir über diese Bitte reden. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Gott mischt sich in diese ganze Thematik also von vornherein ein. Nun geht es bei dieser Bitte einmal um die offenen Rechnungen, die ich anderen gegenüber habe. Und vergib uns unsere Schulden. Das heißt also, die Vergebungsbitte meint zum einen offene Rechnungen, die ich anderen gegenüber noch nicht bezahlt habe, wo noch Schuld aufgelaufen ist. Und Jesus sagt, da hat jeder hat offene Rechnungen. Jeder hat offene Rechnung. Und wir spüren das ja sehr schnell, wenn wir einmal nachdenken an unsere Beziehungen, an die engsten Beziehungen, Ehe, Familie, Kindern gegenüber, Eltern gegenüber und was immer. Wir kennen das alle, wenn wir uns dem stellen. Wir haben alle offene Rechnungen. Und das ist die eine Seite der fünften Bitte. Die Frage ist, ob das wahr sein darf. Ob mir Menschen sagen dürfen, du bist an mir schuldig geworden. Du hast mir nicht gegeben, was ich gebraucht hätte. Die Frage ist, kann ich mir sagen lassen, du bist schuldig geworden? An mir, an dem, an diesem und an unserer Gemeinschaft zum Beispiel. Du hast uns verletzt, hast mich verletzt. Ich finde das eine ungemein tapfere Tat, wenn uns jemand das sagt. Willi, da hast du was versagt. Da bist du schuldig geworden. Da hast du eine offene Rechnung. Und die Frage ist, kann ich das annehmen? Darf das wahr sein? Auch das ist eine tapfere Tat, es wahr sein zu lassen, es anzunehmen, mutig und auch demütig. Es geht um die offenen Rechnungen, die ich anderen gegenüber habe. Und sie werden, wenn ich das mir bewusst mache, sie werden eben nicht nur dadurch schon bezahlt und beglichen, dass ich mich entschuldige. Wenn ich also den Mut habe zu sagen, tut mir leid, entschuldige. Oder wenn es sogar um Werte geht, die man ersetzen kann, dass ich das ersetze. Das ist zwar wichtig, dass ich mich entschuldige. Und wir kommen nicht umhin, uns zu entschuldigen. Es gibt Menschen, die tun sich wahnsinnig schwer, sich zu entschuldigen. Fragen Sie, wie das bei Ihnen ist. Das muss man lernen, das müssen wir lernen. Aber auch wenn ich mich entschuldige und der Glücksfall, der ist, dass der andere meine Entschuldigung annimmt und sagt, ist okay. Und also zwischenmenschlich eigentlich alles in Ordnung ist, sagt Jesus, indem er so betet, wie er betet, damit ist die Rechnung im Himmel aber noch nicht geschlossen. Sonst müsstest du ja nicht sagen, und vergib uns, dann müssten wir uns nicht an Gott wenden. Sondern genügt es ja, meine Mitmenschen zu sagen, vergib mir und die Welt ist wieder heil. Nein, weil Gott immer mitverletzt ist und die Rechnung, die offene Rechnung im Himmel liegt, reicht die menschliche Entschuldigung und Wiedergutmachung eben nicht. Sondern da muss auch vergeben werden. Und Jesus sagt, darum lehre ich euch beten, dass ihr Gott bittet, bezahle meine offene Rechnung, die dem Himmel liegt. Die auf der Erde, die kann ich zum Teil begleichen, aber damit ist sie ja nicht wirklich weg. Da muss eben Gott selber eintreten. Und der, der uns beten lehrt, ist zugleich auch der, der offene Rechnungen begleicht, wenn wir beten, der das abdeckt, der mit seinem Leiden und mit seinem Tod das zudeckt, was wir vor Gott niemals bezahlen könnten, weil kein Mensch in der Lage ist, vor Gott offene Rechnungen zu begleichen. Da lehrt Jesus uns beten, dass er selbst unsere Bitte erhört und in Ordnung bringt vor Gott, sodass wirklich Friede möglich ist und ein Neuanfang wirklich möglich ist. Und vergib uns unsere Schuld. Das muss im Himmel passieren. Und auf der Erde. Es geht aber zum anderen auch um die offenen Rechnungen, die andere mir gegenüber haben. Wie wir vergeben unseren Schuldigern. Das gibt es ja auch. Dass ich auch sage, ich habe auch noch was zu kriegen. Es gibt Menschen, die sind mir was schuldig geblieben. Die haben mir gegenüber offene Rechnungen. Da bin ich mal nicht in Schuld, sondern da bin ich im Recht. Meine Ausstände, das Unrecht anderer, die nicht geschenkte Liebe, der nicht geschenkte Anstand, die nicht gewährte Ehre, die man mir verweigert hat. Die Frage ist, merke ich das eigentlich, wenn andere mir etwas schulden? Es gibt Leute, die trauen sich nicht, sich das einzugestehen, dass andere ihnen gegenüber auch offene Rechnung haben. Die sind also so bescheiden, dass sie sagen, also das ist nicht der Rede wert. Und es ist doch der Rede wert. Genauso wie ich anderen gegenüber offene Rechnungen habe, haben andere die auch mir gegenüber. Und das ist wahr, das darf wahr sein. Und es ist wichtig. Und vielleicht ist auch hier die Frage, haben wir denn den Mut, anderen zu sagen, hör mal, da hast du mich verletzt. Ich empfinde hier eine offene Rechnung. Und ich finde es in Ordnung, wenn ich auch auf mein Recht achte. Und ich muss es auch sagen können, wenn ich es nicht dem Menschen sagen kann, den es betrifft, der eigentlich mir etwas schuldig ist, aber ich merke, es stört mich, es ärgert mich, es regt mich auf, es hat mich verletzt, es tut weh, dann ist es manchmal eine Hilfe, vielleicht in der Seelsorge, in einem geschützten Raum, auch mal sagen zu dürfen, wie es einem damit geht. Auch mal das auszuspucken, was man im Bauch hat. Den Protest, den Ärger, den Zorn. Das muss der andere gar nicht hören, aber ich muss auch mir selber eingestehen dürfen, ja, es tut weh, wenn mir andere wehtun. Und offene Rechnungen sind auch für mich ein Unglück. Das hilft, es löst zwar nicht. In seinem Jesusbuch hat Papst Benedikt geschrieben, Schuld kann nur überwunden werden durch Vergebung, nicht durch Vergeltung. Und das ist wahr. Und nun kommt Jesus und lehrt uns beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und da steht sogar die perfektische Form. heißt eigentlich, müssten wir übersetzen, und vergib uns unsere Schuld, so wie wir unseren Schuldigern vergeben haben. Wie wir ihnen vergeben haben. Heißt, du kannst die Bitte und vergib uns unsere Schuld nur aussprechen, wenn du selber vergeben hast. Das ist eine Zumutung. Vielleicht. Vielleicht auch eine Konsequenz. Erinnert an die Geschichte, die Ihnen wahrscheinlich auch bekannt ist, aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 18, die von dem sogenannten Schalksknecht, so bei Luthern, also dieser böse Angestellte, der vor seinen Chef geladen wird, berüchtigt, hat veruntreut, und was kommt da raus? 50 bis 60 Millionen Denare, das ein Denar ist ein Tageslohn. Sie können sich ausrechnen, dass dies eine unermessliche und unüberschaubare Schuld ist, wo auch von vornherein schon klar ist, das kann der ein Leben lang nicht bezahlen. Wenn man dem jeden Lohn findet. Und dann das Überraschende, der Herr, der für Gott steht, erlässt ihm die ganze Schuld. Der atmet auf, der atmet durch, der geht raus und trifft wen? Einen seiner Kollegen, der schuldet ihm lächerliche 100 Denare. Und nun passiert das Unmögliche oder auch wiederum so Verständliche, dass der sich diesen Kollegen gleich schnappt und ihn schon gleich auch wirkt und sagt, du schuldest mir 100 Denare, die will ich sehen. Du hast mir gegenüber zu zahlen, bei mir ist noch eine Rechnung offen. Die hast du zu begleichen. Einerseits verständlich, andererseits zugleich so unmöglich, sodass die anderen, die das beobachten, das dem Chef erzählen und der sagt, okay, dann ziehe ich meine Vergebung zurück und er ist voll haftbar für seine Schuld. Dann muss er eben sein Leben lang ins Gefängnis. Das erzählt Jesus und hilft uns damit vielleicht zu verstehen, was er meint, wenn er sagt und betet und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben haben. Dass Jesus sagt, jeder hat bei Gott so viel, so unbegreiflich viel, was er im Grunde vergeben muss, was nie bezahlbar ist. Dass ein solcher, der das erfährt und darauf hofft und darum bittet, nicht anders kann, als zu sagen, also dann werde ich mit meinem Schuldner das Thema nicht mehr aufnehmen. Das passt nicht. Dann lasse ich ihn auch frei. Jesus sagt also, lass deinen Schuldner frei. Bevor du den Freispruch von Gott erbittest. Entlaste den anderen, damit Gott dich entlasten kann. Wenn du es nicht machst, dann bete nicht und vergib uns unsere Schuld. Das ist ein Stück Arbeit. Und damit bin ich bei einer zweiten Überlegung, nämlich bei dem, was ich einmal die Mühe mit der fünften Bitte nenne. Wir haben ein bisschen Mühe mit dieser Bitte, vielleicht eine größere Mühe, als unsere Großeltern das noch hatten. Ich will es an drei Punkten aufzeigen. Einmal, sage ich mal, wir Heutigen reagieren eher selbstbewusst als schuldbewusst. Wir müssen das zunächst einmal gar nicht werten, dass das so ist. Vielleicht nur verstehen, um auch zu verstehen, warum wir manchmal ein bisschen Mühe haben, auch mit einem solchen Verständnis von Schuld und auch, dass das Ganze auch so sehr Gott verhaftet ist. Es hat sich unser Schuldbewusstsein verändert gegenüber früheren Generationen. Da war Die 10 Gebote waren unangefochten der Beichtspiegel. Also, wenn du nicht weißt, was du beichten sollst, lies einmal die 10 Gebote vor, du hast 10 Punkte, an denen du zu beichten hast. Es gab ja auch so etwas wie ein allgemeines Moralbewusstsein und ein Gespür dafür, ein sündiger Mensch zu sein und beichtbedürftig. Das war eigentlich ziemlich klar. Und da hat sich ja etwas verändert durch den Individualismus, der ja auch seine schönen Seiten hat und der vor allen Dingen die Idee der Autonomie auch vermittelt. Heißt, ich entscheide für mich selber, was ich tue und nicht tue. Und ich bin für das, was ich tue oder nicht tue, niemandem verantwortlich, außer mir selber. Erzähle mir nicht von Schuld bei Gott und bei den Menschen. Ich entscheide und verantworte. Sehr deutlich ist mir das geworden in einem kleinen Gespräch, das meine Frau mit einem ehemaligen Nachbarsohn führte, aus frommem Hause, er selber auch als junger Mann in der Gemeinde gelebt, aber dann irgendwie weggekommen. Sie fragte ihn, sagte, hast du noch irgendwie eine Beziehung zur Gemeinde? Nee, sagte Frau Weber. Wie ist es so? Hast du auch noch für dich eine Gottesbeziehung? Sagte Frau Weber. Also, ich bin mein eigener Gott. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, der junge Mann bringt das genau auf den Punkt. Diese Grundeinstellung, die ja auch gang und gäbe ist und gepflegt wird. Ich entscheide selber. Ich bin niemandem verantwortlich. Ich bin mein eigener Gott. Ich brauche auch keinen anderen. Das ist konsequent zu Ende gedacht. Wir Heutigen reagieren eher selbstbewusst als schuldbewusst. Das ist für uns natürlich nicht so wie bei diesem jungen Mann, aber wir kennen das und wir müssen wahrscheinlich auch einkalkulieren, dass uns eine solche Denkweise auch mitbestimmt. Wir haben mit ihr zu tun, auch in unseren eigenen Gedanken und Ideen. Und wir werden von da, wenn wir unser Leben gestalten wollen, verantwortlich vor Gott, müssen wir wohl darauf achten und sagen hier, wir müssen uns Gottes bewusst werden, vielleicht neu bewusst werden, uns vielleicht in seine heilige Gegenwart stellen und uns klar machen, hier und nirgendwo sonst stehe ich vor meiner letzten Instanz. Ich bin gottbezogen und von ihm abhängig und ich brauche die Begegnung mit ihr, sonst verliere ich für mein Leben die Orientierung. Und auch das andere, dass ich mich immer mal wieder neu entscheide und ich schenke ihm mein Vertrauen. Mein Herz, wie Gott es in seinem Wort sagt, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und ich verspreche ihm auch den freiwilligen Gehorsam. Ich will tun, was er will. Ich bin sein Untertan. Ich glaube, dass der Ruf, der heute ganz stark auch an uns ergeht, der ist, dass wir uns neu entscheiden, ein Untertan Gottes zu sein. Das ist nicht populär, aber das ist vielleicht genau nötig. Denn nur in der geklärten Gottesbeziehung klären sich auch letztlich unsere Beziehungen und auch die ganze Schuldfrage, unsere Bewertungen, unsere Richtlinien. Und je mehr wir, glaube ich, das neu fassen, wir dürfen die Untertanen Gottes sein, umso dankbarer werden wir auch beten und vergib uns unsere Schuld. Denn dann wissen wir auch wieder, dass wir sie haben und dass wir beten dürfen, dass es ein Vorrecht ist, weil da jemand ist, der sagt, und wenn du betest, ich erhöre dich, ich nehme die Schuld weg. Das ist eine Schwierigkeit, die wir mit der Bitte haben, wenn ich richtig sehe. Die andere ist die, die aus der Psychologie kommt. Und wir haben von der Psychologie ja inzwischen vieles gelernt und vieles gewonnen. Und das ist auch gut so. Und wir haben auch gelernt, im Blick auf die ganze Schuldfrage, dass wir auch da differenzieren müssen. Ich muss zwischen echten und falschen Schuldgefühlen unterscheiden lernen, zwischen echten und falschen Schuldgefühlen. Es gibt Menschen, die sind ja so sensibel, die fangen ja geradezu alles das auf, was ihnen das Gefühl gibt, schuldig zu sein. Ja, ich hatte bestimmt verletzt und jetzt ist er bestimmt gekränkt, darum kommt er nicht in die Gemeinde und. Und mancher macht sich selber Schuldgefühle und trägt schwer an dieser Last. Wenn er aber die Betroffene so mal ansprechen würde und sagen, du, also das quält mich so sehr, dass ich das und das dir gegenüber getan habe, dann guckt er mich vielleicht groß und sagt, wovon redest du? Von meiner Seite gibt's da überhaupt nichts. Wie bist du denn darauf gekommen? Das klärt dann manchmal. Und das heißt, ich muss auch gucken. Dieser Mensch, der so viel fühlt und denkt, steckt in falschen Schuldgefühlen. Da gibt es auch nichts, an dem Punkt nicht zu bitten und vergeben uns unsere Schuld. Da würde Gott ja selbst auch in Verlegenheit kommen und sagen, also Junge, was soll ich dir denn jetzt vergeben? Paul Tournier, der schweizerische Arzt und Seelsorger, er lebt leider nicht mehr, hat eine Reihe Bücher geschrieben, hat eins geschrieben mit dem Titel Echte und falsche Schuldgefühle. Ich finde das ein wichtiges Büchlein im Herder Verlag. Ist es, glaube ich, erschienen. Und umgekehrt, wenn mir jemand signalisiert, also Bruder Weber oder Herr Weber oder Willi, also da bist du mir gegenüber auch etwas schuldig geblieben, das hat mich geärgert, da hast du mich gekränkt und so, kommt ja vor. Dann muss ich tatsächlich, also mal, bevor ich gleich in die Knie gehe und um Verzeihung bitte, auch mal einen Augenblick für mich überlegen, wie kam das zustande? Gebe ich dem Recht? Ich muss also prüfen, was ist zwischen uns? Es gibt ja auch Menschen, die wollen mir eigentlich nur ein schlechtes Gewissen machen. Denn dann haben sie Macht über mich. Eine Handhabe gegen mich. Da stecken auch manchmal ganz verdeckte Machtspiele dahinter. Und ich spüre vielleicht, also ich weiß beim besten Willen nicht, was ich dir getan habe und so, aber du beschießt mich hier, als hätte ich hier einen Krieg angezettelt. Und ich muss tatsächlich mir die Freiheit nehmen, mal einen Augenblick zurückzutreten und zu sagen, Moment mal, kannst du mir das mal erklären? Ich weiß nicht, was ich dir getan habe oder was ich dir nicht getan habe, was du von mir erwartet hast. Ich muss also auch da zwischen echten und falschen Schuldgefühlen unterscheiden, weil es auch geschehen kann, dass mich jemand in ein böses Spiel verwickelt. Vielleicht, weil er auf diese Weise meine Aufmerksamkeit will mit mir zu tun haben. Und es ist ihm kein besserer Weg eingefallen, als mich bei meinen Schuldgefühlen zu kriegen. Insofern müssen wir uns ab und zu auch mal bewusst machen, Schuld und Vergebung sind Erfahrungen, die das Heilige berühren. Und wir müssen es vor Missbrauch schützen. Es darf nicht zum Instrument der Macht des einen gegen den anderen werden. Es kann nötig sein, dass ich mich versage und sage, du, wir können gern darüber reden, aber ich wüsste nicht, was ich dir gegenüber an Schuld auf mich geladen habe. Das müsstest du mir noch wirklich erklären. Und ich werde zur Sicherheit auch selbstkritisch bleiben, auch andere vertraute und verlässliche Leute einmal fragen und sagen, ja mal, das und das ist mir da begegnet. Hast du den Eindruck, dass ich da versagt habe? Ich brauche also Rückmeldung, weil ich auch wirklich auch bereit sein will. Ich will ja mich nicht abschotten, aber ich will mich auch nicht eintüten lassen. Darum muss ich prüfen, was sind echte und was sind möglicherweise falsche Schuldgefühle, die mir jemand nur einreden will. Und ich muss es vor Gott und mit Menschen klären. Und es gibt eine dritte kleine Schwierigkeit oder auch große, nämlich Jesus in der Geschichte von einem sogenannten Schalksknecht schließt diese Erzählung mit dem Satz, so geht es einem jeden, der nicht von Herzen vergibt. Das ist das Stichwort. Es geht darum, von Herzen zu vergeben. Und ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist. Weil viele Versöhnungsprozesse auch in der Gemeinde an der Stelle scheitern. Ist meine Erfahrung. Weil das Herz nicht dabei war, als vergeben wurde. Herz meint nicht einfach Gefühl, auch 20-25% Herz im Alten Testament, Neuen Testament betreffen auch das Gefühl. Sonst ist das Herz im Übrigen Zentrum meines Willens, meine Entscheidungen, die Tiefe und die Mitte des Menschen, einschließlich der Emotionen. Und wenn Sie mal schauen, auch mal Ihre eigene Erfahrung anschauen, im privaten Umfeld und auch in der Gemeinde, da wird ja oft auch Vergebung inszeniert und Versöhnung. Manchmal unter Druck. Manchmal, weil es von außen erwartet oder halb erzogen wird. Ihr müsst euch aber auch vergeben. Und über den Tisch reibt man sich die Hand und unter dem Tisch tritt man sich vor das Schienbein. Macht man natürlich nicht, aber das ist das, was man gerne möchte dann. Weil es nicht von Herzen passiert ist. Der Wille war nicht dabei. Es passiert sehr viel Versöhnung und Vergebung als Kopfgeschichte. Also gut, verzeihen. Oder ich vergeb dir. So, wie die beiden Mönche in Maria Lacht. Der eine erzählt es uns, er sagte, ich habe mich auch gestritten. Und dann war heilige Messe und jetzt mussten wir uns den Bruderkuss geben. Und dann hat er also sich überwunden, hat ihn, seinen Bruder in den Arm genommen und ihn geküsst und hat gesagt, Pax Tecum, also Friede sei mit dir, du Esel. So, aber sagt, damit hatten wir es auch klar. Ne? Pax Tecum, du Esel. Das war wenigstens ehrlich. Aber ganz viele Vergebung, auch zwischen Eheleuten, in Familie und Gemeinde, gelingen darum nicht, weil das Herz nicht dabei war. Es schmort unter der Oberfläche weiter. Und darum wird mancher Streit und Konflikt sozusagen Traditionsgut an die nächste Generation. Die Kinder machen Fortsetzung damit. Manchmal wird zu schnell vergeben. Ich kenne das von der Seelsorge. Sag, ja, jetzt muss ich ja auch meinem Vater oder meiner Mutter vergeben oder wem auch immer. Ja, mal langsam, guck mal. Geht das schon? Vergebungsbereitschaft muss wachsen und ist ein Prozess. Paulus sagt zwar, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Ist ja wichtig zu hören. Das heißt aber nicht, auf Biegen und Brechen musst du das noch vor Sonnenuntergang und im Winter kann das ja sehr früh sein. Musst du das schon klar haben. Das gelingt oft nicht. Mancher Vergebungsprozess braucht Zeit. Und manchmal sage ich den Leuten, nun hab es mal nicht so eilig. Je nachdem, wie schwer die Verletzung war, dauert es auch manchmal länger, bis ein Mensch wirklich sagen kann, jetzt kann ich vergeben. Und dann ist es auch wirklich gut. Ich habe das besonders bei Frauen erlebt mit Missbrauchserfahrung. Das dauert manchmal sehr lange, bis eine Frau wirklich dem Opa oder dem Vater oder wer immer es war, vergeben kann. Und ich ermutige sie, mach nicht früher, wie dein Herz kann. Das Herz muss mitkommen. Der Kopf kann schnell, aber das Herz muss mitkommen. Und wenn das Herz nicht mitkommt, nützt die ganze Strecke nichts. Es geht darum, von Herzen zu vergeben. Und das ist etwas, worauf wir sehr sensibel achten müssen. Zum Schluss. Ein paar Chancen für Neuanfänge. Auch drei kurze Gedanken. ein erstes, ich finde es wichtig, mir selber eingestehen zu dürfen, ich darf ein Sünder sein, dem Gott vergeben hat und immer neu vergibt. Wenn Jesus uns beten lehrt und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern, dann sagt er zugleich, ihr meine Jünger, ihr seid und bleibt die Schuldner. Ihr bleibt sündige Menschen, ist euch das klar? Und ihr dürft das sein. Es ist nicht ehrenrührig. Ihr seid trotzdem geliebt. Ihr dürft trotzdem meine Jünger sein, auch wenn ihr sündige Jünger seid, die immer neu die Vergebung brauchen. Insofern steckt in dieser fünften Bitte auch das Evangelium, das Jesus selber vertritt. Dass er uns sagt, ja, du darfst ein sündiger Mensch sein, dem immer neu Vergebung nötig ist. Das ist erholsam, finde ich, und auch befreiend. Das ist auch ein Stückchen Erlösung. Denn wir leben oft, finde ich, so angestrengt. So nach dem Motto, niemand soll mir etwas nachsagen können. Alles muss vor allen Dingen nach außen stimmen, perfekt sein. Und wir strengen uns manchmal so wahnsinnig an, um die Fassade zu wahren und keinem Menschen irgendeine Möglichkeit zu geben, an uns etwas zu finden, worauf er uns kritisch ansprechen könnte. Und sagen können, und da bist du schuldig geworden, da hast du eine Schwäche. Vielleicht ist es auf dem Dorf noch extremer als in den Städten. Also, ich lebe 30 Jahre jetzt in Ebersbach. Und wenn dann Leute merken, ja, jetzt wird es für mich ein bisschen heikel, dann wehren sie sich manchmal heftig und verteidigen und entschuldigen sich, erklären oder drehen den Spieß um und sagen, ja, und wie ist es bei dir? Und manchmal frage ich mich, warum leben wir so schwer? Warum können wir nicht sagen, wenn jemand sagt, du bist halt schuldig geblieben, mir sagt mal ein Pastor, also Willi, ich schätze dich ja sehr, aber an einer Stelle bist du schuldig geworden. Oh, ich sage, meinst du an einer? Welche meinst du denn? Dann hat er es mir gesagt. Das betraf unsere vier Kinder, die zu dicht nach seiner Meinung hintereinander gekommen waren. Habe ich dann meiner Frau gleich gesagt. Und die hat dann gesagt, ja, ich war aber dabei. Mal zu sagen, ja, ich glaube das, das ist so bei mir. Also mein Eindruck ist, statt aggressiv sich zu verteidigen und Macht aufzubauen, verhindern wir die Chance der neuen Anfänge, wenn wir nicht wirklich ehrlich bleiben. Wir werden dabei selber nur hässlich. Ich darf ein Sünder sein, dem Gott vergeben hat und immer neu vergeben muss. Sonst hätte Jesus nicht sterben müssen. Dann hätte Gott sich das sparen können. Bonhoeffer sagt in seinem Büchlein Gemeinsames Leben, das ist ein wunderbares Buch, ist auch für eine Gemeinde, in der christlichen Gemeinschaft ist es so schwer, ein Sünder zu sein. Da hast du keinen Raum. Du musst perfekt sein. Und wenn du es nicht bist, dann tu wenigstens so. Das ist das eine. Das andere, ich muss dem anderen seine Schuld nicht nachtragen. Also, wenn ich mich entschließe, dem anderen gegenüber die Rechnung nicht mehr offen zu halten, sondern okay, ich entscheide mich zu sagen, ich vergebe ihm. Pax tecum, du Esel. Ich verzichte auf die Entschuldigung seinerseits. Es gibt ja Leute, die entschuldigen sich nicht. Da warten sie ein Leben lang. Die machen das nicht. Und das hieße ja, wenn ich die Rechnung offen halte, dass ich ein Leben lang auch darauf achten muss, die Rechnung offen zu halten. Und das kann richtig stressig werden. Einem anderen seine Verfehlungen ein Leben lang nachtragen zu müssen. Es gibt doch etwas Schöneres, als den anderen irgendwelche Klamotten nachzutragen. Und der denkt nicht daran, auch wenn ich darauf hoffe, vielleicht sogar darum bete, sich zu entschuldigen. Und ich sage den Leuten auch meine Seelsorge, aber an einer Sache kann er sie nicht hindern. Er kann sie nicht daran hindern, ihnen zu vergeben. Das kann er nicht. Keiner ist gezwungen, diese alten Klamotten der anderen zu tragen. Sondern, aber das trage ich ihm nach. Das ist doch schwer. Insofern steckt in der Vergebung auch ein gesunder Egoismus. Und ein unvermutetes Geschenk sogar, nämlich, dass ich mich entlasten kann von dem, was andere mir angetan haben und worüber ich mich geärgert habe. Ich kann dem anderen sagen oder ihm auch gar nicht sagen, ich kann es Gott sagen, ich gebe ihn frei. Und ich gebe es auf, die Last, den Ärger, die Schuld, dem nachzutragen oder den sozusagen innerlich immer einzusperren. Dann mache ich mich zum Gefängnisdirektor. Das ist auch kein schöner Job. Jesus ermutigt uns, indem er so betet, entlaste dich. Ich muss die Schuld des anderen nicht gutheißen, aber ich muss sie ihm auch nicht ewig nachtragen. Mich Jahre oder Wochen damit abmühen und abschleppen. Ich kann den Schuldner und die Schulden Gott überantworten und überlassen und sagen, der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Das haben die Streiter im Alten Testament öfter gesagt. Wenn sie nicht klar kamen, sagen, der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Ich gebe ihm die Sache ab. Es ist nicht mehr mein Ding. Ich schleppe mich damit nicht mehr ab. Ich finde das auch eine ganz schöne Idee und ein schönes Evangelium zu sagen, keiner kann mich daran hindern, dem anderen zu vergeben, denn dann bin ich auch frei. Soll er doch sehen, wie er damit klarkommt und Gott, wie er damit klarkommt. Ich gebe die Verantwortung ab. Und ein letztes. Wer vergibt, der vergibt sich eben nichts. Er gibt nicht klein bei, sondern er gewinnt Größe. Größer als Hass ist die Vergebung. Und Vergebung ist ein Türöffner. Manchmal der Türöffner auch zu anderen Menschen. Ich vergebe ihm, und das erleben wir manchmal, dann gibt es manchmal eine ganz neue Form der Begegnung. Vielleicht kann man sich sogar mal in den Arm nehmen. Vielleicht kann man mal miteinander eine Strophe weinen. Vielleicht kann man sich wieder in die Augen schauen und sagen, wie gut, dass das zwischen uns geklärt ist. In Ehen erfahren wir das ja nochmal ganz besonders intensiv. Vergebung öffnet Türen. Türen zum anderen. Und hilft uns einander zu begegnen in Würde und in Augenhöhe und zu sagen, wir fangen von vorne an. Wir starten neu durch. Das ist ein Stück Arbeit, aber es lohnt sich, diese Arbeit zu tun. Und vielleicht muss ich Jesus bei solchen Gängen bitten, mitzukommen, damit die Begegnung gelingt. Aber Vergebung ist auch ein Türöffner in die Zukunft. Geklärte Vergangenheit ist die offene Tür in die Zukunft. Und wenn wir alte Dinge aufgeben, Schuld benennen, bekennen, loswerden, uns Vergebung zusprechen lassen, werden Kräfte freigesetzt in den Beziehungen, auch in den Gemeinden, werden kreative Ideen freigesetzt. Und ich glaube, dass manches in den Gemeinden auch darum stagniert, weil ungeklärte Beziehungen da sind. Die sind, haben die Funktion von Bremsklötzen. Das hindert und bremst und steht im Weg, verhindert den Aufbruch. Von da wirbt Jesus mit seiner Bitte darum, verbaut euch doch nicht selber die Zukunft. Ich kann entscheiden, ich will nach vorne gehen. Ich will Neues wagen. Ich brauche eine offene Tür nach vorne. und darum geklärte Verhältnisse. Das ist ja auch die Erfahrung der Urgemeinde gewesen. Die haben sich ja auch manchmal richtig gestritten. Aber wenn man sich das mal anschaut, diese Prozesse, die Streitprozesse, die Konflikte, jedes Mal beinahe, wenn es dann wieder mal geklärt war, kommt immer so ein Vers, der etwas von weiter hat. Und das Evangelium breitete sich aus. Oder die Apostel verkündigten das Wort Gottes mit großem Frankfurt. So, irgendwo kommen da immer so Aufatmungssätze, wo deutlich wird, ja, da ist was geklärt. Jetzt geht's wieder nach vorne. Und der Heilige Geist ist sehr vornehm. Der drängt sich ja nicht auf. Wenn Knies und Streit und Unversöhnlichkeit gepflegt wird und Schuld eben als offene Rechnung gehütet werden, dann zieht er sich zurück. Aber wenn die Dinge geklärt werden, dann stürmt er richtig vor. So wirkt das in der Apostelgeschichte immer wieder mal. Und das ist für uns eine ganz große Möglichkeit. Wo Vergebung lebt, wachsen der Gemeinde auch Flügel. Darauf können Sie rechnen. Und wo das nicht passiert, kriegen wir Blei in die Schuhe gegossen. Aber wenn uns wieder Flügel wachsen, dann schwingen sich auch andere mit auf. Ich will nach vorne gehen und Neues wagen und noch dieses. Und ich will nicht warten, darauf warten, dass irgendeiner anfängt. Sondern ich will das meine tun. Und dann schauen wir mal, wer denn alles mitkommt. Auch hier in Friedberg vielleicht. Soweit. Tobias Rautenberg hat gesagt, wir hätten bis 8:45 Zeit. Das finde ich ganz schön. Dann könnten wir uns auch mal ein bisschen austauschen darüber, wenn Sie mitmachen. Okay, ich komme ein bisschen runter und ich habe ein Mikrofon.